Ach, wie wäre das praktisch, wenn die Kirsche keinen Kern hätte, die Nuss keine Schale oder die Tomate einfach nur aus Mark bestünde. Dieses ganze Kerngeglibber, das braucht doch keiner. Tja, und das sind jetzt eben nicht nur die feuchten Träume eines Lebensmittelchemikers, sondern zum Teil schon Wirklichkeit. Es gibt zum Beispiel Schrumpeltomaten, die weniger Wasser enthalten als andere Tomaten. Und das ist praktisch, wenn man zum Beispiel Ketchup oder Tomatenmark daraus machen möchte. Gezüchtet worden ist die Schrumpeltomate in Israel und das israelische Landwirtschaftsministerium hat auch das Patent dazu seit 8 Jahren. Und zwar sowohl das Patent auf das Zuchtverfahren als auch auf das Saatgut, die Tomaten selbst und auch alle Folgeprodukte. Wie? Patente auf Gemüse? Ja, eigentlich geht das nicht. Und deshalb entscheidet heute das Europäische Patentamt, ob das Patent für die sogenannte Schrumpeltomate bestehen bleibt oder nicht. Reden wir gleich noch ausführlich drüber. Aber erstmal noch ein kurzer Überblick. Denn die Schrumpeltomate ist nicht das erste solche Patent. Zusammenfassend kann man diese Art von Patenten unter dem Begriff Biopatente.
Was sind Biopatente?
Das Europäische Patentamt in München vergibt Patente auf biotechnologische Erfindungen. Voraussetzung: die Erfindung muss neu sein, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sein. Mit dem Patent erhält der Inhaber das Recht, andere Personen und Unternehmen die Nutzung seiner Erfindung zu verbieten oder sie gegen eine Lizenzgebühr zu gestatten.
Welche biotechnologischen Erfindungen lassen sich patentieren?
Zum Beispiel Produkte, die aus biologischem Material hergestellt werden, etwa Enzyme, Proteine oder Antikörper. Auch die Herstellungsverfahren an sich sind patentierbar. Pflanzensorten und Tierrassen können zwar nicht patentiert werden, wohl aber die Verfahren, mit denen sie erzeugt werden. Zumindest dann, wenn es sich zum Beispiel um gentechnische Veränderungen handelt. Klassische biologische Zuchtmethoden, also etwa Kreuzung und Selektion, sind dagegen nicht patentierbar.
Was für Beispiele für Biopatente gibt es?
Beim Europäischen Patentamt werden pro Jahr mehrere tausende Patente im Bereich der Biotechnologie erteilt. Beispiele: Enzyme, die im Waschpulver verwendet werden, Gene, mit denen sich Krankheiten diagnostizieren lassen oder auch Mikroorganismen, die zur Lebensmittelherstellung eingesetzt werden. Für Wirbel sorgten bisher unter anderem Patente auf Brokkoli und Tomate. Ein britisches Unternehmen hatte sich ein Auswahlverfahren sichern lassen, bei dem auch molekularbiologische Methoden zum Einsatz kamen. Und Israel ließ sich ein Zuchtverfahren für Tomaten mit geringem Wassergehalt patentieren. Geklärt werden soll nun, ob es sich bei dem Verfahren um klassische Züchtung handelt, das wäre eigentlich nicht patentierbar, oder um neue biotechnologische Verfahren. Der Unterschied ist in der EU-Biopatentrichtlinie noch nicht eindeutig definiert.
Thilo Jahn und seine Factbox zu Biopatenten. Eigentlich eine Ausnahme, denn Pflanzen und Tiere lassen sich erstmal nicht patentieren, haben wir jetzt gelernt. Zuchtverfahren, vor allem wenn Gentechnik eine Rolle spielt, aber schon. Heute also soll das Europäische Patentamt über die Schrumpeltomate entscheiden, denn der Nahrungsmittelkonzern Unilever hat dagegen Beschwerde eingelegt. Wissenschaftsjournalistin Britta Fecke ist jetzt im Studio. Worüber wird da heute jetzt genau entschieden?
Es geht um ein Patent, das schon im Jahr 2003 erteilt wurde. Das hält seitdem das israelische Landwirtschaftsministerium. Das hat diese Tomatensorte, die du schon erwähnt hast, patentieren lassen. Die ist besonders wasserarm und relativ aromatisch, also interessant für die Herstellung von Soßen oder Ketchup. Und diese Tomatensorte kommt ganz konventionell auch vor. Man hat also bei irgendeiner Tomate, die schon lange im Handel ist, noch eine ursprüngliche Tomate eingekreuzt, also klassisch eingekreuzt, konventionelle Züchtung. Man hat eine Tomate aus Südamerika genommen, die besonders aromatisch ist und wenig Wasser hat, hat die eingekreuzt und das Ergebnis ist diese sogenannte Schrumpeltomate, um die es jetzt geht.
Patentiert sind ja jetzt sowohl das Zuchtverfahren, das Saatgut, die Tomate selber und auch ihre Produkte, was man also daraus machen kann. Also eigentlich alles, was irgendwie damit zusammenhängt. Wie ist denn die Schrumpeltomate jetzt genau gezüchtet worden? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, das war also jetzt keine Gentechnik im Spiel?
Genau, also man muss vielleicht zweierlei Sachen unterscheiden. Einmal, wie funktioniert dieses Patentrecht und was gibt es für Züchtungsverfahren? Vielleicht erstmal zu dem Patentrecht, das wurde gerade in dieser Box schon kurz erwähnt. Es heißt genau bei der Frage, wofür gibt es Patente, die Erfindung muss auf einer, oder vielmehr das, was zu patentieren ist, das muss auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sein. Und dann heißt es weiter: Patente werden jedoch nicht erteilt für, Zitat, Pflanzen, Sorten oder Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren. Das ist im Europäischen Patentübereinkommen genauso festgeschrieben worden. Und diese Schrumpeltomate wurde einfach konventionell gezüchtet. Das heißt, es wurde eine Art eingekreuzt, aus Südamerika, eine ursprüngliche Art, wurde in eine schon bestehende Sorte, die es seit sehr, sehr langer Zeit gibt, seit Jahrzehnten, wurde die eingekreuzt. Das ist eigentlich ein klassisches Züchtungsverfahren à la Mendel. Das hat er früher auch schon gemacht. Er hat eine Erbse gesehen, noch eine andere Erbse, dachte, boah, die sind ja beide richtig dick. Die kreuzen wir und vielleicht kriege ich noch dickere Erbsen. Genau, also dasselbe ist in Israel auch passiert.
Und
nichts
genau
mehr.
Das darf man doch eigentlich nicht patentieren.
Ganz genau. Das ist nämlich das Problem. Aber das Europäische Patentamt ist da ein ganz klein bisschen schwammig. Man muss vielleicht noch kurz erwähnen, dass es ja noch ein anderes Züchtungsverfahren gibt, nämlich das gentechnische Züchtungsverfahren. Das ist tatsächlich, wenn ich von anderen Arten oder von anderen Sorten oder vielleicht sogar wirklich von ganz anderen Gattungen Genabschnitte in eine Pflanze oder in ein Tier übertrage, also Genmanipulation kann man das auch nennen. Das heißt, dann entsteht etwas ganz, ganz Neues. Das erfordert viel Forschung und das ist dann auch wirklich eine Erneuerung und eine Erfindung. Ein positives Beispiel dafür wäre Insulin, wo man das menschliche Gen für die Herstellung von Insulin in die Bakterien gepflanzt hat. Das ist dann natürlich patentwürdig. Wenn man aber allerdings das macht, was schon jahrhundertelang alle möglichen Bauern getan haben auf den Feldern oder eben auch auf der Weide, nämlich sich sagen, Kuh Erna gibt besonders viel Milch und ich finde, der Bulle macht auch eine ganz gute Figur, also kreuze ich die. Und das, was da rauskommt, das ist dann einfach konventionell gezüchtet, genauso wie bei der Schrumpeltomate, dann ist es eigentlich nicht rechtens. Das sagen erstaunlicherweise auch nicht nur die Umweltschützer, sondern das ist ein ganz großes Band an Protest. Da sind die klassischen Bauernverbände genauso bei wie Entwicklungshilfeorganisationen. Also der Protest ist sehr, sehr groß. Der verteilt sich eigentlich nur nicht auf die Industrie, die natürlich daran verdient, wenn sie Patente halten.
Aber wie ist es dann 2003 zu diesem Patent gekommen?
Naja, die Industrie versucht sich eigentlich immer eine Hintertür offen zu halten, beziehungsweise spielen da viele Komponenten zusammen. Einmal geht man über das Züchtungsverfahren. Man sagt also, ja, wir haben hier ganz besonders gezüchtet. Wenn man genauer hinschaut, dann entdeckt man eben, nein, es ist konventionelle Züchtung und nichts weiter. Im Fall der Schrumpeltomate ist es so. Beim Brokkoli, den Fall haben wir vor einem Jahr hier intensiv diskutiert, da sind sie raffinierter vorgegangen. Da haben sie auch konventionelle Sorten genommen und zusammengelegt und haben aber untersucht und nichts mehr. Sie haben nur untersucht, in welchen Sorten besonders viel Senföl vorkommt. Und indem sie es untersucht haben, haben sie dann gesagt, so, und weil wir es untersucht haben, auf etwas, was es schon seit Jahrhunderten gibt, wahrscheinlich seit den Etruskern, also in ein paar tausend Jahren, weil wir es untersucht haben, melden wir da Patent drauf an. Das heißt, sie garnieren einige Sachen mit Untersuchungsverfahren, oder sie sagen natürlich mit Züchtungsverfahren, um dann hinterher auf die ganze Pflanze den Zugriff zu haben. Und bei Brokkoli ist es dann auch gekippt worden, das Verfahren, aber das Patent für die Pflanze blieb einfach bestehen. Das Patentamt selber wird im Jahr mit tausenden Patenten überschwemmt. Allein was Pflanzenpatente anbelangt, waren es im letzten Jahr ungefähr 300 Patentanträge. Das heißt, die winken auch viel und schnell durch.
Je nachdem, wie jetzt das Europäische Patentamt heute entscheidet, was folgt daraus für uns Verbraucher, aber auch für die Landwirte? Also wenn konventionell gezüchtete Nutzpflanzen und Tiere dann patentiert werden in Zukunft noch häufiger?
Also die Folgen sind relativ weitreichend. Es gibt sogar ein Beispiel inzwischen in Großbritannien. Da hat Monsanto, dieser US-Riese und Monopolist für viele gentechnisch veränderte, aber eben auch konventionelle Sorten, der hat diese Brokkolisorte, von der ich gerade sprach, dort auf den Markt gebracht. Marks & Spencer vertreibt diesen Brokkoli und der ist schon 50% teurer. Da steht dann irgendwie drauf, besonders viele Senföle und die sollen irgendwie krebsverhindernd wirken. Und daran kann man vielleicht erkennen, wie die Entwicklung sein könnte. Also wenn jemand das Patent hat auf eine Pflanze, dann hat er auch die Ansprüche, die Lizenzen für die Nachkommen. Das heißt also, alles liegt bei diesem Patentinhaber. Damit hat er auch den Zugriff auf die ganze Verarbeitungskette. Also wenn jemand das Patent hat auf eine Gerste, da läuft übrigens auch gerade ein Patentantrag, dann hat er natürlich nicht nur Anspruch auf die Gerste an sich, sondern auch auf die Nachkommen, die Samen, auf alle Folgeprodukte, also Brot, Bier und ich weiß nicht was alles. Das heißt, wenn jemand immer mitverdient an Produktionsschritten, wo er eigentlich gar nichts für beigetragen hat, wird das Produkt natürlich teurer. Wenn ein Monopol irgendwo liegt, dann kann er es auch künstlich verknappen. Das ist eine weitere Gefahr. Die andere Gefahr besteht natürlich auch nicht nur für den Verbraucher, sondern einfach auch für die Züchter und damit weitreichend auch für die Menschheit. Denn sobald man ein Patent hat, dann ist es nicht wie bei dem Züchtungsverfahren oder bei dem Sortenschutz dort oder bei dem Züchtungsrecht, das ist das juristisch korrekte Begriff, genau, der juristisch korrekte Begriff. Da hat man zwar den Schutz des Namens, aber mit den Nachkommen kann jeder züchten. Das heißt, dort hat jeder Zugriff auf die Nachkommen und die Samen. Und damit geht uns auch genetisch nichts verloren. Wenn man ohnehin Pflanzen züchten muss, die im Klimawandel bestimmten Ansprüchen gerecht werden müssen, dann ist es ja gut, wenn es viele gute Züchter gibt, die Zugriff haben auf genetisches Material. Das haben sie aber nicht mehr, wenn bestimmte Monopolisten sich bestimmte Sorten, die es schon immer gab, unter Nagel reißen. Das fehlt einfach im Genpool. Und damit wird einfach die Welt ein bisschen arten- und sortenärmer.
Über die israelische Schrumpeltomate wird heute entschieden beim Europäischen Patentamt, ob die weiterhin eines Patents würdig ist oder nicht. Unilever hat dagegen Beschwerde eingelegt und die Entscheidung heute wird weitreichende Folgen haben für uns alle. Danke an Wissenschaftsjournalistin Britta Fecke.